Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Ausgabe des Lockerroom Talks. Mein Name ist immer noch Mario Lochner und ich bin heute wieder zurück mit meinem kongenialen Kollegen Sinan Krieger. Servus.
Salam alaikum. Ein Faschabu.
Für alle, die sich wundern, am Samstag geht das Münchner Oktoberfest los und ich habe mich hier schon...
Dein, wie heißt eigentlich...
Oh, das Münchner Kindl.
Ja, das war falsch.
Gaudi-Knopf.
Oh, der war falsch rum. War.
Jetzt?
Jetzt, nee, jetzt, du hattest gerade richtig bei der Begrüßung.
Ist nicht so?
So ist perfekt.
Oh, der Gaudi-Knopf.
Perfekt. Mensch. Hat einen Bierkrug genannt, das Kind? Oh,
will es doch hoffen.
Ja. Ja, Wahnsinn.
Das wäre eine Schande.
Wie viel Mass wirst du saufen in den nächsten zwei Wochen?
Dieses Mal wahrscheinlich relativ viele, weil ich sehr, sehr, also so oft wie dieses Jahr war ich noch nie.
Was ist so die Gesamtzahl, die du anpeilst?
Boah, ich rechne nicht in Gesamtzahl. Ich weiß nur, wann es genug ist. Also bei mir ist so... Na, ich bin nicht so, auf dem Oktoberfest bin ich echt bedächtig.
Schaffst du 30? 30 Mass in den nächsten zwei Wochen?
Nee. Nein.
Ich glaube schon.
Nein.
Ich glaube, du schaffst das.
Nee, ich bin wirklich, auf dem Oktoberfest bin ich sehr, sehr, also bei mir sind so 4 Mass ist so danach Todeszone.
Also wir sind ja im Weinzelt auch einmal gemeinsam. Da gibt's ja...
Termin nicht verraten?
Nee, sonst... gibt's dort Ausschreitungen?
Ja, Wein, ja.
Antifa kommt.
Ja, ich glaube, Tanja Wein ist besser als...
Ja, ich habe mir schon einen Trick überlegt, wie ich den Sonntag... Oh, jetzt habe ich den Sonntag gesagt.
Weiß ja nicht, welchen.
Stimmt, wie ich den überstehen werde. Ja, wie ich den überstehen werde. Mit dir im Weinzelt. Ja. Mit viel Wasser.
Ich bin da nicht, du tust so, als wäre... Also auf dem Oktoberfest bin ich wirklich nicht schlimm. Ich glaube, ich bin auch keiner, der so Schnaps bestellt oder sowas. Also mache ich generell nie. Also ich bin ein sehr kontrollierter, umsichtiger Trinker. Ich habe dich auch noch nie irgendwie gezwungen oder irgendwas.
Nein, das stimmt.
Ich hasse so Leute, die andere Leute dann so zwingen und so Sachen ständig bestellen und so. Ich finde das, also das ist jegliche Übergriffigkeit finde ich schrecklich. Mein Lieblingsrätsel, ich muss das jetzt nochmal sagen, ich habe dich sehr neu schon gefragt, aber das ist wirklich gut für alle zu Hause.
Ich hatte es richtig übrigens, ich will das sagen. Ich hatte die richtige Antwort.
Ja, stimmt, ja.
Marian
war falsch, ja.
Durchgefallen. Gescheitert.
Also Leute, für alle zu Hause jetzt ein tolles Rätsel, passt auch gut zum Oktoberfest. In München, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Menschen exakt gleich viele Haare auf dem Kopf haben? Also, jetzt nicht Scherzfrage, so zwei Glatzköpfe werde ich schon finden. Nein, es geht um Haare. Also sag mal, ein Haar, zwei Haar, 1000 Haare, x Haare. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass in München zwei Menschen exakt gleich viele Haare auf dem Kopf haben? Es ist sehr, sehr einfach. Die Intuition ist erstmal, dass man sagt, mei, ja, weiß ich nicht, so viele Leute und gleich viel Haare. Ja, keine Ahnung, vielleicht 1%, vielleicht 0,5%, vielleicht 0,1%. Nein, es sind tatsächlich 100%.
Ja.
Und eigentlich kann man es auch relativ leicht ausrechnen. Denn es gibt in München weit über 1 Million Menschen. Ich glaube, wie viel sind es? 1,5 mittlerweile, glaube ich schon. Oder?
Ja,
1,34, ich glaube schon eher 1,5. Ist auch wurscht. Man muss nur wissen, dass ein Mensch so maximal, ja, es pendelt so zwischen, sagen wir mal, 160.000, 180.000, sagen wir maximal 200.000 Haare auf dem Kopf haben kann. Dann gilt das sogenannte Schubladenprinzip. Also selbst wenn jede von diesen 200.000 Kombinationen, wenn ich die durchgehe, bei der 201.000. muss ich ja dann quasi eine Doppelung haben, automatisch. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit bei 100%. Erstaunlich, oder? Weil der erste Reflex ist ja, dass man sich erstmal denkt.
Ja, als du mir die Frage gestellt hast, da war mir schon klar, entweder es ist 0 oder 100%, weil sonst stellt man ja so eine dumme Frage nicht. Es muss ja...
Ja gut, 0 kann es ja eigentlich nicht sein. Es kann ja oder 0,000.
Da bin ich dann auch sehr schnell draufgekommen, das wäre auch witzlos. Und dann, so habe ich mich dran genährt. Du kennst, das fällt mir jetzt ein, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal, von dem Ex-Microsoft-CEO.
Ja,
diese Einstellungsfrage.
Was war das nochmal?
Eine Zahl zwischen 1 und 100. Und du musst eine Zahl dir überlegen, nicht sagen. Und ich habe 7 Versuche, auf die Zahl zu kommen. Würdest du das Spiel eingehen? Und wenn jemand Ja sagt, war er raus. Ich glaube, so geht die Geschichte, weil du kommst immer drauf.
Ernsthaft?
Ja.
Glaubst du?
Ja,
sollen wir das mal testen?
Ja, nein, es ist gut. Jetzt wird es wahrscheinlich Epic Fail. Okay, mach mal.
Hast du eine Aber gut, ich muss immer
jetzt,
nur sagen,
also, ich wollte jetzt einen Stift, weil sonst kann ja, okay.
Nein,
du musst dir eine Zahl überlegen. Eine Zahl
und
ich frage dich immer nur über, unter.
Ach so, über unter.
Genau, 7-mal frage ich dich das.
Ja, okay, über. Ich dachte, du musst es erraten.
Nee, nee. Gut.
Nein, nein, nein. Ja, über, gut, unter. Über unter, ja gut, über unter. Und dann musst du die auf die Zahl kommen. Ja, testen wir. Okay, das ist aber schon. Ich dachte jetzt, du musst einfach.
Nein, nein,
du hast immer nur, du rätst eine und.
Wir können es auch. Du kommst immer drauf, weil ein schlauer Frager macht dann über unter 50, dann sagst du drüber, dann sagst du
klar.
75, dit. Und die.
Ja, das dann hätte ich auch Nein gesagt, natürlich.
Die waren sofort raus. Ja.
Ja.
Wo fangen wir heute an? Hast du was Leichtes zum Einstieg?
Ich habe viele leichte Sachen.
Weißt du,
rate mal, wie viel, ich habe hier richtig Oktoberfest-Content, weil das ist wirklich beeindruckend. Jahr 1960, in Euro umgerechnet,
ja,
damals waren es Mark, aber in Euro umgerechnet. Wie viel hat eine Mass Bier 1960 auf dem Oktoberfest gekostet? Wie viel Euro?
1960?
Yes.
Euro. €4,75.
Das ist lustig. Ich habe jetzt schon drei Leute gefragt und alle haben 3 oder 4 Euro ungefähr gesagt. Das wäre gar nicht so schlecht, wenn man mit so einer soliden Inflation rechnet. Ich weiß nicht, ob du gerade überschlagen hast oder ob du jetzt einfach nur geschätzt hast. Es ist tatsächlich nur 1 Euro.
Krass. Also die Oktoberfest-Inflation ist nochmal stärker.
Ja, es ist spannend. Ich glaube, das hat erstens damit zu tun, dass natürlich das Event 1960 noch ein ganz anderes war. Das
eher regionaler,
war jetzt nicht so toll, wie, oder was heißt so toll? Es war wahrscheinlich viel toller, weil es normaler war und nicht so viele Touristen da waren aus aller Welt. Muss jetzt jeder selber entscheiden, ob er das toll findet oder nicht. Aber es war sicherlich nicht so nachgefragt wie heute, um es mal diplomatisch zu sagen. Und dann sind die Preise wahrscheinlich schon stark gestiegen. Tatsächlich im Vergleich zum Vorjahr nur im Schnitt um 3%, 2,9%. Das ist halt jetzt normale Inflation, das ist jetzt nicht so schlimm. Aber seit 1960, wir wissen jetzt, sind wir bei ungefähr 15 Euro, sogar leicht drüber. Inflation von 1400.
Krass.
Für 15 Euro.
Schon krass. Ja. 1 Euro.
1 Euro.
Dann würdest du auch auf die 30 Maske
in den nächsten 2 Euro.
Ja, dieses Jahr, wo gehen wir hin? 15?
Ja, ich habe hier die Bierpreise dabei, die sind tatsächlich relativ ähnlich. Einer weicht krass ab, also im Weinzelt.
Kartellabsprache.
Im Weinzelt 17,80.
Das aber ist natürlich das ist dann Weißbier.
Genau, das ist nur Weißbier, das ist halt dann, ja, das kann man jetzt nicht ganz vergleichen, das sind hier am teuersten. Dann sind wir Armbrustschützen, das ist tatsächlich Nummer 2 mit 15,50. Die tanzen aus der Reihe und dann haben wir eigentlich alle 15,40. Alle, sehr viele. Fischer Froni fand ich spannend, die haben am meisten erhöht. Das ist dann auch interessant. Die waren letztes Jahr bei 14,70. 70 Cent erhöht. Alle anderen haben halt dann so 30, 40, 50 Cent erhöht. Also 15,40 ist eigentlich so der Standardpreis. Und dann gibt's hier noch, Augustiner sticht raus, nur 14,50. Das ist krass. Das ist dann eine krasse Abweichung.
Ja, wobei am Ende mit dem Trinkgeld, ich glaube, da kommst du überall aufs selbe.
Ja, gut, da gibst du dann 15 wahrscheinlich immer. Das ist dann, und bei den anderen gibst du halt, ja,
16, wenn du bei 14, 16 50,
oder 17, ne.
Wenn du bei 14,50 einen 15er gibst, dann...
Machen halt viele, denke ich mal.
Dann kriegst du von dem Kellner...
Maskuschlägerei. Ich bin hier schon bereit für die Maskuschlägerei.
Ja, jetzt ist dein Kindle wieder schräg. Das musst du noch...
Das Kindle ist schwach.
Ja, mein Gott.
Wie läuft's mit Game of Thrones, habe ich mir aufgeschrieben.
Ich war jetzt in Istanbul etc.
Habe ich mir auch aufgeschrieben, wie es war. Aber wie war's denn? Aber wo stehst du bei Game of Thrones?
Boah, ich bin nur 2 Folgen weitergekommen. Ich glaube Folge 6 jetzt.
Aber erste Staffel noch.
Ja. Ist gut.
Die erste Staffel ist aber zäh. Also wenn du die schon, also wenn du da jetzt nicht sagst, puh.
Nee.
Dann wirst du noch richtiger Fan. Das sag
ich. Nein, Istanbul hat mich rausgebracht. Nein, Istanbul war toll. Also ich bin natürlich biased, was die Türkei angeht. Aber es ist jedes Mal, wenn ich da bin, ich habe das ja schon mal gesagt, ich fühle mich, wenn ich im Taxi in Istanbul sitze, es ist so schön. So türkische Taxifahrer, weißt du, halb fluchend, halb am Handy, niemals durch die Frontscheibe schauen, immer nur seitlich gucken. Aber das, wie der Verkehr fließt, es ist einfach, Istanbul hat mich irgendwie. Weil du hast alles, du hast so den maximalen Luxus. Wir waren diesmal in einem echt tollen Hotel, so wirklich... Also mehr geht nicht, so was, was Service anbelangt, Qualität. Aber dann hast du auch so dieses ganz normale Leben, wenn du da in Beşiktaş bist, so das ist eher so das Studentenviertel, und dann gehst du da in so eine normale Kebabbude und ich finde das einfach toll. Du hast alles.
Ich will auch mal wieder hin. Ich war 2010, müsste das gewesen sein. 15 Jahre schon,
ja. Ja, musst du machen. Wirklich, das ist, natürlich, Türkei hat Riesenprobleme und es ist traurig.
Gut, wären die nicht, also muss man
ja, nein, aber es ist halt, mit der Inflation ist schon...
Ja gut, klar, das ist natürlich heftig. Wie hoch ist die jetzt noch? 80%, 70% oder was?
Ja, also mittlerweile bist du ja 1 Euro 50 Lira. So, ich weiß noch, als ich so Jugendlicher war, das war 1 Euro 3 Lira.
Wow.
Das ist schon krass. Und ich will das auch nicht alles in den Himmel loben. Aber das ist schon so eine Stadt, die mein Herz hat. Irgendwie, wir waren noch in einem Hotel, das war jetzt nicht außerhalb, aber das war in einem, ich glaube, das war der ehemalige Werfthafen, also eher so, die haben das halt neu gemacht. Und du warst am Bosporus, am Wasser, aber du warst halt nicht komplett im Stress. Das war so die perfekte Mischung. Ja, ich bin da sehr, sehr gern. Schon schön. Aber nicht zum Leben.
Nichts. Ja gut, das ist sowieso immer, finde ich, eine schwierige Frage. Also es gibt ja so Städte, da ist man gerne. Oder auch Länder. Zum Beispiel Japan wäre bei mir jetzt... Japan finde ich ganz toll, aber ich würde da nicht leben wollen. Also es gibt deutlich schlimmere Sachen. Also ich könnte es mir theoretisch vorstellen, aber ich glaube nicht.
Ja, es ist diese Großstadt, ich meine, Tokio ist ja die größte Stadt der Welt von Einwohnerzahlen, glaube ich. Istanbul kommt relativ schnell danach.
Nicht so weit weg, oder? Das ist schon auch.
Das ist mir zu hektisch, zu groß. Also in Istanbul ist ja mit dem Verkehr ist es ja horrend. Du kommst ja nicht von A nach B. Und für jemanden, der nicht gerne U-Bahn fährt, ist das halt unmöglich.
Ja, die Größe wäre jetzt noch gar nicht mal mein Problem. Also das weiß ich jetzt auch nicht. Da bin ich jetzt auch schon zu alt dafür. Das hätte ich früher, glaube ich, auch cooler gefunden. Aber da würden mir ganz andere Sachen fehlen. Also das zum Beispiel jetzt in Tokio, ich weiß ja, schon die Architektur, so, das ist halt bei uns einfach ganz was anderes. So, München ist ja auch nicht keine Kleinstadt, aber trotzdem hast du irgendwie schon auch das Gefühl von einer kleineren Stadt.
Ja.
Kannst aber auch das Großstadtfeeling haben.
Total.
Und auch die Architektur einfach schön. Also das ist schon, das würde mir zum Beispiel in Japan schon fehlen.
Ja.
Da fängt es schon an. Aber gut, man muss ja auch nicht überall leben. Wir waren beide unterwegs. Ich war in Salzburg
am
Wochenende. Weniger spektakulär, da war ich natürlich auch schon oft, aber ist auch eine nette Stadt. Ich glaube, da könnte ich mir auch nicht vorstellen zu leben, vielleicht so mit 60 plus, weil das wäre mir, glaube ich, zu klein. Aber es war sehr charmant, weil jetzt für so ein Wochenende, wenn du da einfach super zentral bist, hast du dein Hotel, gehst 3 Meter bis zum Restaurant, gehst nochmal 3 Meter bis in der Altstadt, gehst nochmal 3 Meter bis, also das ist schon, das hat schon was.
Ich finde Salzburg ist underrated. Wenn du da oben lang gehst, wenn du da hochfährst und dann an dieser Burg oder was das da ist, also
lang
ist, ist ein schöner Spaziergang.
Ich find's auch cool.
Ja, du hast ein Casino, ist toll.
Nee, Salzburg ist echt nett. Die Gegend ist ja auch schön da rundherum.
War ruhig so.
Ja, aber wir haben gut gegessen. Wirklich, war positiv überrascht.
Hast du Salzburger Nockerl?
Auch, ja. Ja, ich bin nicht so der Süße. Bin süß genug, da brauche ich keine Salzburger Nockerl. Aber die sind ganz gut. Aber ich bin nicht so der Nachspeisentyp eigentlich.
Na gut.
Geht so.
Gut.
Aber war gut.
Kommen wir mal zu den ernsten Dingen des Themens. Die ernsten, mein Gott. Ich muss schlafen. Die ernsten Dinge im Leben.
Du meinst Game of Thrones wieder?
Nein, ich habe ein bisschen was mitgebracht, weil es ist ja, wir hatten ja unsere letzte Episode ging ja um Charlie Kirk und alles, was danach kam. Da war ja unfassbar viel Feedback, was da alles abging.
Es ging generell viel ab. Ja.
Genau. Und ich habe nochmal so ein bisschen auch die Reaktion so mal ein bisschen so zusammengefasst und mal genauer hingeschaut, weil es ist ja leider so, dass die Diskussion oftmals echt an der Oberfläche sind und dann jetzt gefordert wird, okay, Elmar Tewissen soll sein Visum entzogen werden und hier und da und aber ins Gefängnis mit ihm und das ist halt so, das Pendel, das schlägt halt aus und dann schlägt es die andere Seite aus, aber was verloren geht, ist dann irgendwie mal der rationale Blick darauf. Ich glaube aber, dass wir eine echt denkwürdige Medienwoche in Deutschland hatten. Also ich glaube, für die deutsche Mediengeschichte waren die letzten 7 Tage denkwürdig deshalb, weil in diesen 7 Tagen kompakt zusammengefasst wurde, was schiefläuft und vor welchen immensen Problemen wir stehen. Vielleicht nochmal ganz kurz zusammengefasst für die, was passiert ist. Es geht vor allen Dingen um eine Person wieder, die ja auch mein Lieblingsjournalist ist. Den haben wir schon häufig thematisiert im Talk, um Elmar Tewissen. Büroleiter in New York vom ZDF.
Wohlgemerkt der Leiter.
Der Leiter.
Nicht der Praktikant.
Auch ständig zu sehen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, ist ein renommierter Journalist in Deutschland.
Lanz lädt ihn ja auch ständig ein. Ja.
Und er hat nicht nur bei Lanz, sondern auch in einem Podcast mit Dunja Hayali, hat er mehrfach gesagt, dass Charlie Kirk gesagt hätte, man müsse homosexuelle Menschen steinigen. So, das ist
nicht stimmt.
Das ist de facto eine Lüge, denn man kann das belegen. Es gibt Ausschnitte diesen Videos und da geht es darum, dass es ja problematisch sei, die Bibel, gerade das Alte Testament, 1:1 zu übersetzen. Also Fakt ist, es war gelogen. Charlie Kirk hat das nicht gefordert, Homosexuelle zu steinigen. Er hat die Bibel zitiert in einem Kontext, wo es in einer Diskussion darum ging, dass es ja kritisch sei, alles wortwörtlich zu übersetzen.
Spannender Einwurf dazu. Stephen King hat, der auch kein Freund ist von Charlie Kirk und der das auch aufs Härteste kritisiert hat, hat dann auch gesagt, nein, das stimmt so nicht, sorry. Er hat das, glaube ich, auch so weitergegeben. Genau. Und das fand ich auch gut. So kann man es ja auch machen.
Er hat sich entschuldigt dafür. Und wir hatten ja jetzt im Off-Camera in den letzten Tagen darüber auch diskutiert und du hattest einen sehr guten Punkt, weil ich habe dir dann auch gesagt, der Tevesen lügt. Und dann hast du ja zu Recht gesagt, ich glaube gar nicht, dass der lügt, das ist einfach in seiner Welt.
Lüge ist ja Vorsatz.
So.
Das glaube ich tatsächlich, weil wir wollen es ja heute mal, ich glaube wichtig ist, dass wir es einfach mal fair einordnen. Ja. Ich weiß es nicht, aber ich glaube nicht, dass der jetzt dahin geht und sagt so, jetzt verbreite ich die Lüge, sondern ich glaube einfach, dass der in der Bubble ist, wo das halt sich dann so schnell rumspricht und dann sehe ich das halt, habe wahrscheinlich nicht viel Zeit, gehe in die Sendung und dann erzähle ich das dann halt. So, das wäre jetzt meine These.
Und die fand ich smart. Und dann habe ich mir das bei Lanz nochmal angehört.
Mhm.
Und Lanz fragt dann ja auch ungläubig nach. Lanz, also Emma Tevesen sagt das und Lanz fragt dann so, wie, sorry, Homosexuelle sollen gesteinigt werden, so nach dem Motto. Und dann sagt aber Emma Tevesen etwas, ja, er zitiert da die Bibel.
Mhm.
Und das sagt für mich, der hat doch gelogen, weil er kennt den Spot. Er kennt den
Clip. Okay.
Er kannte den Kontext, aber hat es trotzdem nicht aufgelöst. Und dann kommt das Statement vom ZDF. Indem es heißt, Elmar Tevesen bedauert, dass er es nicht mehr eingeordnet hat.
Ja, das ist natürlich ein Witz.
So,
ja.
Weil das sagt mir aber, er wusste, wie der ganze Clip ist. Er kannte den Kontext.
Oder er hat es doch irgendwo schlampig halt, weißt du, von jemand anderem halt so
halblecht
Copy-Paste. So.
Ja. Aber ich habe daraus eher gelesen, okay, er kannte den Clip, hat das aber bewusst weggelassen und dann ist es ja eine Lüge.
Mhm.
So. Und es gibt noch ein weiteres Statement vom Deutschen Journalistenverband, DJV, die da sagt, solange sich Journalistinnen und Journalisten im Rahmen der Presse und Meinungsfreiheit bewegen, gehören staatliche Zwangsmaßnahmen nicht in das Arsenal freiheitlicher Demokraten. Und vom ZDF heißt es, wichtig, die Arbeit von Elmar Tevesen ist durch die Pressefreiheit geschützt. Und dann habe ich mich gefragt, ist das denn so? Und es gibt ja den Rundfunkstaatsvertrag.
Mhm.
So. Und dort steht drin, der ÖRR ist verpflichtet, umfassend, wahrheitsgemäß, sachlich und ausgewogen zu berichten. Und auch wichtig, eine besondere Pflicht besteht darin, zwischen Meinung und Tatsachenbehauptung zu unterscheiden. Jetzt ruft er schon an hier, der ÖRR. Also nochmal, der ÖRR ist verpflichtend umfassend.
Wahrheitsgemäß wäre schon, damit ist es ja schon
so. Also umfassend
schwierig.
Und er lässt halt den Kontext raus, gegen verstoßen. Wahrheitsgemäß, gegen verstoßen. Dadurch fehlt auch die Sachlichkeit. Und ausgewogen können wir, glaube ich, auch rausnehmen. So. Und nochmal, eine besondere Pflicht besteht darin, zwischen Meinung und Tatsachenbehauptung zu unterscheiden. Und wenn ich sage, er hat dazu aufgerufen, Homosexuelle zu steinigen, dann ist das keine Meinung, es ist eine Tatsachenbehauptung. Und weil der ÖRR nochmal eine herausgehobene Stellung im öffentlichen Diskurs einnimmt, gelten hier besonders hohe Maßstäbe. Und wenn ich das anwende, den Rundfunkstaatsvertrag, dann ist die Arbeit, die dort geleistet wurde, nicht gedeckt durch die Pressefreiheit, weil wir es hier nicht mit einer journalistischen Arbeit zu tun haben, sondern mit einer falschen Tatsachenbehauptung und damit mit einer Lüge. Und das Ganze ist ja besonders pikant, denn darüber hatten wir auch schon eine Sendung. Seit 2021, also seit Corona, damals unter der Ampel, gibt es ja den sogenannten Straftatbestand, ich sage jetzt mal Majestätsbeleidigung oder die Politikerbeleidigung, Paragraph 188. Jetzt war Charlie Kirk kein Politiker, aber der wurde ja damals reformiert und im Paragraph 188 steht, ich habe es mal mitgebracht, wird gegen eine im politischen Leben des Volkes stehende Person öffentlich, und ich glaube, da sind wir uns einig, dass Charlie Kirk eine politische Person war.
Klar.
In einer Versammlung oder durch Verbreiten eines Inhalts, das ist stattgefunden in einem Podcast und bei Lanz, eine Beleidigung aus Beweggründen begangen, die mit der Stellung des Beleidigten im öffentlichen Leben, Haken dran, zusammenhängen und ist die Tat geeignet, sein öffentliches Wirken erheblich zu erschweren, auch Haken dran, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder Geldstrafe. Das politische Leben des Volkes reicht hin bis zur kommunalen Ebene. Und zweitens, unter den gleichen Voraussetzungen, wichtig, wird eine üble Nachrede mit Freiheitsstrafe von 3 Monaten bis zu 5 Jahren und eine Verleumdung mit Freiheitsstrafe von 6 Monaten bis zu 5 Jahren bestraft. Und das Spannende ist, dazu hatten wir auch eine Folge, ist dieser Paragraph, die Politikerbeleidigung, in den letzten Monaten auch zu Trage gekommen bei einem Fall, du erinnerst dich, von David Bendels, dem Chefredakteur des Deutschlandkuriers. Ja, der hat ja ein Meme gepostet mit Nancy Faeser, Ex-Innenministerin, wo drauf stand, ich hasse die Meinungsfreiheit. Und das Urteil des Gerichts war so, weil das Bild nach Ansicht des Gerichts eine bewusst unwahre und verächtlich machende Tatsachenbehauptung darstellt, wurde er zu 7 Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung. Mhm. So, und jetzt nochmal, eine bewusst unwahre und verächtlich machende Tatsachenbehauptung war das Urteil.
Ja, also
kann man übersetzen auf Tevesen, und demnach ist seine Arbeit nicht durch die Pressefreiheit geschützt und wäre sogar ein Straftatbestand.
Ich würde es mal so einordnen, also es muss auf jeden Fall Konsequenzen geben. Also nicht nur, dass das ZDF jetzt sagt, oh ja, wurde nicht eingeordnet, weil das ist ja eine Frechheit, weil da ist ja keinerlei, das heißt ja quasi, ja, es stimmt eigentlich immer noch, es wurde nur nicht richtig erklärt, so nach dem Motto. Also das ist sehr, sehr schwach. Ich finde es eine Frechheit, und die machen sich damit halt so viel kaputt. Ich finde, man muss halt jetzt irgendwie so ein bisschen den Mittelweg finden. Ich finde es auch nicht gut, jetzt das zu feiern, dass jetzt zum Beispiel die Hayali dann da jetzt richtig auf die Socken kriegt, sich zurückzieht. Also wir müssen, glaube ich, mal den Mittelweg finden. Bei diejenigen, die jetzt so laut sind bei Tevesen, die sind ja auch komplett leise, wenn jetzt irgendjemand aus ihrer Bubble Mist erzählt, und da wird auch viel Mist erzählt, vielleicht sogar deutlich mehr Mist, dann interessiert es ja auch keinen. Also ich glaube, wir müssen da einfach mal auf beiden Seiten fair sein. Aber ja, da gibt es nicht viel zu diskutieren.
Vielleicht aber noch, Mario,
es ist, finde ich, schlimmer als jetzt dieser Vorfall ist, finde ich, aber der Umgang damit.
Ja.
Das ist für mich das wahre Problem. Und ich weiß nicht, ob du Göring Eckardt noch dabei hast.
Habe ich mich
auf Twitter auch schon vor 2, 3 Tagen darüber aufgeregt. Oder Marietta Slomka finde ich auch toll. Da sieht man, dass die nichts verstanden haben. Die hat auch getwittert, ja, also das, was da jetzt passiert ist, das ist wieder orchestriert.
Ja.
Nein, es ist nicht orchestriert. Normale Menschen, und ich habe mich über Tevesen auch geärgert, sehr viele haben einfach keinen Bock mehr darauf und haben keinen Bock mehr darauf, dass ein Tevesen, nur weil er jetzt im ZDF sitzt oder sonst wer, irgendeinen Mist verzapfen kann. Und dann heißt es halt, ah ja, da wurde halt mal nicht genau hingeschaut. Ja, jeder macht Fehler. Wir haben auch schon Mist erzählt. Jeder erzählt in seinem Leben mal Mist. Mag es absichtlich sein, ich würde es für mich behaupten, wenn ich Mist erzählt habe, dann war es auf jeden Fall keine Absicht. Das passiert halt mal, aber dann muss man auch dazu stehen, und wenn ich so eine Verantwortung habe und solche Sachen raushaue, dann ist es halt nochmal eine ganz andere Nummer, und der Umgang damit ist halt eine Frechheit, und dann ist es immer orchestriert. Nein, es nervt jeden normalen Menschen, und was Göring Eckardt macht, also das nervt nicht, das macht mir Angst, weil da muss ich wirklich sagen, da ist man schon so entrückt, in einer Mischung benebelt von dieser pastoralen, vom Weihrauch der Selbstgerechtigkeit.
Werbung. Ja, Leute, ihr wisst ja, ich bin kein großer Fan von Kompromissen, und das gilt vor allen Dingen auch bei meinem Schlaf. Ja, der fällt manchmal zu kurz aus. Umso wichtiger ist es, dass die Zeit, die ich schlafe, maximal erholsam ist, und da hilft mir Emma Matratzen enorm bei. Anfang des Jahres habe ich mir nämlich die Emma Elite Airgrid Matratze gekauft und muss sagen, dass ich mega happy bin. Und noch viel, viel wichtiger, nicht nur ich feiere die neue Matratze, sondern auch meine Freundin. Die ist zwar deutlich leichter als ich, aber auch sehr viel kritischer. Aber Emma hat nicht nur super Matratzen im Sortiment, sondern auch Betten, Kissen, Decken und alle weiteren Produkte, die du so für deinen Schlaf brauchst. Und selbst ich, der über 10 Jahre lang ein altes Kissen hatte und es nicht abgeben wollte, ja, auch ich bin jetzt auf ein Emma-Kissen gewechselt und bin super happy. Und das Beste, im Herbstsale gibt es jetzt gerade bis zu 50% Rabatt auf viele Produkte, und mit dem Code LOCKERROOM erhältst du nochmal 5% on top. Und für alle kritischen Geister unter uns, du kannst auf den Emma-Matratzen bis zu 100 Tage Probe schlafen. Die Lieferung und die Abholung bei Rückgabe sind natürlich kostenlos. Den Link mit allen weiteren Informationen findest du jetzt in den Shownotes, und jetzt viel Spaß mit dem weiteren Podcast.
Kalt, glaube ich, hat man sich da schon die letzten Hirnzellen irgendwie eingedübelt.
Vielleicht nochmal, wir müssen da differenzieren. Wenn wir mal Unsinn erzählt oder ein böser, liberaler, rechtspopulistischer Podcaster Unsinn erzählt, dann ist das natürlich nicht richtig. Und wenn er lügt, ist das auch nicht durch die Pressefreiheit geschützt. Aber durch die herausragende Stellung des ÖRR und dadurch, dass er ja finanziert ist von uns allen, gibt es dann nun mal nochmal höhere Standards, die eingehalten werden.
Natürlich. Und weißt du, was das Problem ist? Noch ein zum Thema Standard. Das Problem ist ja, der Tewissen erzählt das jetzt und dann quatschen sie alle nach.
Richtig.
Weil sie natürlich auch irgendwo zurecht denken, wenn der das jetzt da sagt, dann stimmt das
richtig.
Auch. Und das ist, da hast du recht, das ist natürlich, die Leute quatschen natürlich auch Sachen von Twitter und TikTok nach, aber das ist halt ein Riesenproblem.
Und da müssen wir Twitter und Co. dankbar sein, dass es es gibt, weil in einer Welt, in der es kein Social Media gäbe, wäre das vielleicht niemals aufgefallen. Das ist einfach eine verachtenswerte Lüge ist. Das muss man an dieser Stelle so sagen.
Auf jeden Fall.
Und wie du gerade sagst, es gibt dann ja eine zweite Ebene. Es gibt einmal die Rechtsebene, ja, und dann gibt es aber die Metaebene dahinter zum Thema Demokratieverständnis. Und wenn eine Göring-Eckardt dann sagt, in ihrem Statement, ja, Journalistinnen und Journalisten dürfen natürlich kritisiert werden, sagt sie, was nicht geht ist, dass die Einordnung der Journalisten grundsätzlich in Frage gestellt wird.
Also jetzt im...
Ja. Genau, im Fall von
Tewissen natürlich schon.
Und Hayali sagt sie, es ist nicht in Ordnung, was nicht geht ist, dass die Einordnung grundsätzlich in Frage gestellt wird.
Da bin ich wirklich sprachlos. Man kann es gar nicht fassen.
Ja, was nicht geht ist, dass die Einordnung der Journalisten grundsätzlich in Frage gestellt wird. Dieser Satz ist demokratiefeindlich hoch 1000.
Also er ist einfach geisteskrank.
Also
anders kann man es nicht sagen.
Das ist ein Demokratieverständnis, das mir wirklich Angst macht. Weil zur Demokratie gehört genau das, dass wir Dinge hinterfragen und offen darüber sprechen können und uns austauschen können. Wenn es uns nicht mehr gestattet ist, Einordnung von wem auch immer zu hinterfragen, kritisch zu hinterfragen, dann bewegen wir uns in eine ganz, 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 ganz gefährliche Richtung.
Ja, vor allem, sie sagt ja damit de facto, egal was da erzählt wird, also es stimmt immer und wenn es nicht stimmen sollte, dann darf es aber nicht hinterfragt werden. Also das ist...
Und
ja, sowas gibt es eigentlich nur in der Diktatur.
Genau. Also, und wir haben hier eine klare Lüge von Elmar Tewissen. Über Dunja Hayali, da kann man jetzt viel sagen.
Ja, das ist, finde ich, eine Grauzone, so, da kann man sich jetzt drüber streiten.
Da müssen wir auch, die andere Seite muss hart mit sich ins Gericht gehen. Eine Demokratie muss Quatsch und Unsinn aushalten.
Ja.
So. Aber hier haben wir eine ganz klare Lüge von Elmar Tewissen. Aber wenn ich jetzt als Bürger, laut Göring-Eckardt, nicht mehr in der Lage sein soll, diese Einordnung, diese Lüge zu hinterfragen. Gut, dann leben wir in einer, wie heißt es dann, Mediendiktatur oder sonst was?
Das ist ein absoluter Witz.
Und jetzt ganz wichtig, weil wir wollen das wirklich weiterhin auf einem gewissen Niveau hier machen und nicht abrücken. Ich bin nach wie vor, und ich glaube, ich spreche da für uns beide, kein Gegner der Idee eines öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Ich finde die grundsätzliche Idee genial. Dass wir eine vierte Instanz in der Demokratie haben, die vom Bürger finanziert ist, dadurch eine Unabhängigkeit besitzt und die als Kontrollinstanz für die Politik gilt. Das ist ein geniales Konzept.
Ich finde das grundsätzlich auch gut. Vor allem, wir wünschen uns ja auch, weil das muss man auch mal sagen, Twitter, du hast vorher gesagt, ist sehr gut, dass es das gibt, aber das ist auch wilder Westen, das muss man ja auch sagen. Also ich glaube, die Balance ist halt gut und dafür ist ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk eigentlich...
Von der Idee
her gut.
Aber es ist halt so weit entrückt und der Schulterschluss zu dem Bereich, den man eigentlich kontrollieren sollte, die Politik, ist so groß.
Ja.
Das ist die höchste Form der Korruption, die dort passiert. Und dadurch ist, und das ist meine tiefe Überzeugung, ist diese vierte Instanz, der ÖRR, zu einer Gefahr geworden und nicht zu einer Kontrollinstanz. Und da gibt es ja ein anderes Beispiel auch in dieser Woche, der das nochmal unterstreicht. Julia Ruß ist nochmal so ein kleines Geschmäckle oben.
War natürlich strategisch auch sehr, sehr schlau, das jetzt noch in dieser Woche zu machen.
Vielleicht da noch mal kurz. Julia Ruß war so, viele sagen, die einzig verbliebene konservative Stimme unter den Moderatoren im ÖRR. Und sie hatte das Format klar, Ausrufezeichen, gemacht. 3 Episoden gab es, glaube ich, schon. Und wo halt kritische Themen aufgearbeitet wurde, Migration etc. Und dann gab es einen öffentlichen Brief von 250 NDR-MitarbeiterInnen, die sich über Julia beschwert haben. Und die ist jetzt raus beim NDR.
Also nur beim NDR?
Genau, beim BR darf sie weitermachen.
Darf sie weitermachen, ne?
Aber
also
da sieht man mal, wie groß das Problem ÖRR ist. Das muss man an dieser Stelle so sagen. Und das ist beängstigend.
Und es ist halt strategisch, weißt du, das ist auch wieder so dumm, weil jetzt hatte man ja mal das Gefühl, jetzt kann man das finden, wie man will, trotzdem hatte man das Gefühl, ja, okay, da ist jetzt mal eine, die ist auch populär, die besetzt jetzt mal so ein bisschen diese konservative Ecke, die hat auch eine gewisse Reichweite, die hat ein bisschen Impact, die ist auch auf Social Media dann erfolgreich. Und irgendwie hatte man das Gefühl, ja, also das ist mal so ein Hoffnungspflänzchen, da hat man auch mal für die konservative Seite, dass die sagen, ja, okay, das ist ja mal gut, da kommt auch mal das ein bisschen jetzt prominenter zur Sprache, vor allem mal mit jemandem, der etwas jünger ist, weil man ja immer das Gefühl hat, die Jungen, die danach sind ja gefühlt alle nur linksgrün und eher nicht jetzt liberal oder konservativ. Ja. Und das jetzt zu machen, ist halt strategisch auch irgendwie sehr daneben, weil da jetzt eine extreme Position irgendwo zu suchen, ganz ehrlich, das ist ja auch lächerlich. Also wenn das nicht mehr im Spektrum erlaubt ist, dann können wir es bleiben lassen.
Wo wir dann auch wieder beim internen Demokratieverständnis, beim ÖRR sind. Und wenn man nicht mal so ein Feigenblatt irgendwie hinnehmen kann, dann ist das äußerst, es ist äußerst bedenklich. Und du sagst, es ist strategisch auch nicht schlau. Und das stimmt auch, wenn wir mal weitreichender denken. Der ÖRR ist ja dafür da, irgendwie das gesamte Meinungsspektrum abzubilden. Und der ÖRR kann ja in der Idee nur dann seine Aufgabe wahrnehmen, wenn er Leute erreicht. Je mehr Leute er erreicht, desto besser kann er eigentlich seine Uraufgabe umsetzen. Aber durch diesen Rauschmiss jetzt auch und durch das, was jetzt passiert ist, verlierst du ja noch mehr Leute vom konservativen rechten Spektrum. Also die Zuschauerzahlen werden immer geringer und es wird immer mehr zu einem Nischenportal.
Ja, genau. Und die Reaktionen waren ja auch so dumm. Da gibt's ja auch auf Twitter, da gibt's ja so die einschlägigen Kommentatoren, die man da sieht. Die sind gar nicht so bekannt, aber es sind immer die gleichen Gesichter. Dann so, ja, jetzt kann sie ja zu Nios gehen. Und die merken gar nicht, wie dämlich sie sind, weil das ist genau das, was du sagst. So, also man zwingt die quasi alle raus und macht den ÖRR selber eigentlich immer kleiner.
So.
Und nur noch zu so einer geschlossenen Veranstaltung und denkt sich, hoho, das ist ja toll. Aber das meine ich, das ist Göring-Eckardt steht für alles, was in diesem Land falsch läuft.
Richtig, ja, das ist gut gesagt. Und wenn die Entwicklung dann jetzt so ist, dass der ÖRR immer mehr zur Taz wird, ja, ich brauche keinen bürgerfinanzierte Taz. Das ist Nonsens. Das ist gegen die Grundidee. Und wie du es gesagt hast, Frau Göring-Eckardt und Elmar Thewissen sind für mich Paradebeispiel. Deshalb reiben wir uns da auch so häufig drauf. Es ist vielleicht auch unfair von uns, aber
ja, das ist überhaupt nicht unfair.
Sie beschreiben das Problem in Perfektion.
Und was ja auch lustig ist, also um das mal klar zu sagen, ich finde das alles daneben, wenn man, also es müssen sich alle mal hinterfragen und ich glaube, ob das links oder rechts oder sonst was ist, wenn es um wüste Beschimpfungen und Morddrohungen und um so einen Scheiß geht, da sollte man sich wirklich Grund und Boden schämen. Das gibt's ja auch auf beiden Seiten, ob das jetzt die rechten oder rechtsextremen Deppen sind, ob das die Antifa-Deppen sind, dieses Ganze, das ist wirklich alles Pack für mich, das kann ich nicht anders sagen. Da muss man einfach mal sich fragen, bin ich ein liberaler oder ein vernunftbegabter Mensch, wenn ich irgendwelche Leute bedrohe oder immer gleich ich habe mich über einen DGB aufgeregt, Deutscher Gewerkschaftsbund, weil die ja da so ein Plakat gemacht haben, geh doch mal arbeiten, so die 820.000 Privatiers, so die können von ihrem Vermögen leben, so die sollen mal arbeiten gehen. Und dann hat auch jemand drunter geschrieben, ja, sowas muss verboten werden, wo ich mir denke,
Privatiers?
Was der DGB da, es muss verboten. Ich meine, allein diese Idee, wie bescheuert ist man? Also das verbieten, wer soll das? Also jetzt denken wir das mal weiter. Jedes bescheuerte Plakat oder jede bescheuerte These, die irgendwie schädlich ist, wenn jetzt jemand sagt, Aktien sind riskant, das ist streng genommen auch schädlich für brauchen wir jetzt dann 5 Millionen Beamten, die das kontrollieren und die das dann, also mein Gott, Leute, das ist doch alles Banane. Und bei der Hayali ist es natürlich so gesehen völlig daneben, jetzt diese Drohungen, aber es ist natürlich auch lustig, dass sie ja gesagt hat, naja, Meinungsfreiheit, man darf halt sagen, was man will, man muss halt dann nur mit dem Echo rechnen. Gut, das Echo war jetzt sicherlich etwas daneben und übertrieben, aber es hat halt vielen Leuten nicht gepasst. Und das ist dann natürlich auch wichtig, witzig, wenn man mal die eigene Medizin fressen muss. Das ist natürlich auch immer bitter. Trotzdem, man macht sich lächerlich, wenn man für Meinungsfreiheit kämpft, wenn man liberal ist und dann bei der kleinsten Kleinigkeit oder Verfehlung sofort sagt, so, die müssen jetzt alle hier weggesperrt, Visaentzug und Berufsverbot. Und auf meiner Seite toleriere ich alles. Und wenn da einer kritisiert wird, heißt sofort, ja, hier, die Meinungsfreiheit wird eingeschränkt. Man muss halt auch mal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, mal ein bisschen abrüsten. Aber wie du richtig sagst, manche Sachen gehen einfach nicht. Das ist einfach unter aller Sau.
Und für alle die, die sich nicht benehmen können, auch nochmal der Hinweis, durch eure Beleidigungen, Drohungen und sonst was, schwächt ihr das, was ihr eigentlich auslösen wollt. Denn dadurch gibt ihr dem Opfer immer genau den Ausweg, den Frau Hayali jetzt gewählt hat. Ich bin Opfer von Hass und Hetze.
Ja, genau, orchestrierte Hasskampagne. So.
Selbiges hat man bei Brosius Gersdorf gesehen. Da sind 99, ich sage jetzt einfach mal eine Prozentzahl, 99% der Kommentare sind sachlich kritisch, 1% ist beleidigend. Worauf bezieht sich das Opfer? Auf die Beleidigung und kann sagen, ich bin Opfer von Hass und Hetze. Die Gegenseite kann sich darauf stürzen, nur auf die Beleidigung, nur auf die Morddrohung etc. Und damit schwächt ihr alle, die für einen vernünftigen Diskurs sind und eine Gegenposition einnehmen. Und das ist das Traurige. Und es war klar, dass Frau Hayali diesen Ausweg wählt. Es war klar, dass sie das macht. Und es passt doch in das Bild. Und selbst wenn man jetzt Elmar Thewissen irgendwie das Visum entzieht, dadurch wird man ja nichts erreichen, denn das Narrativ wird ja dann sogar noch gesteckt. Ich bin der investigative Journalist. Also
Trump ist so mein größter Feind quasi. Und ich... vor diesem Mann hat Trump am meisten Angst und so. Ja, genau.
Demokratie und Meinungsvielfalt und Freiheit tut weh. Das muss jedem wehtun, sonst ist es nicht Meinungsfreiheit. Dazu passt, glaube ich, das nächste Thema. Ich habe es schon gelesen da.
Hier die Männer-Podcast, das ist sehr interessant. Also wir stehen auf der Kippe. Es geht grundsätzlich um was anderes. Es geht natürlich um die berühmtesten, wenn man jetzt mal Horst und Hopf nimmt und auch Andrew Tate natürlich.
Und Lanz und Precht.
Ja, genau, die auch. Ja, die sind auch, stehen auch gerade auf der Kippe. Genau, hier die Jusos Schleswig-Holstein haben hier einen Antrag, solche Männer-Podcasts, die halt so ein dieses Alpha-Mindset, wie es heißt, und toxische Männlichkeitsideale vertreten und natürlich auch, man muss natürlich fairerweise sagen, ja, da werden auch Sachen erzählt, ab und zu, die nicht stimmen. Das muss man dann auch dazu sagen, dass wer sich jetzt über Thewissen und Hayali aufregt, der muss sich theoretisch auch aufregen, wenn da Unwahrheit erzählt wird, aber dass natürlich generell Männer-Podcasts verboten werden sollen, das ist natürlich schon wieder absolut gruselig. Vor allem, wenn ich jetzt ein Alpha-Mindset vertrete, das ist ja nicht verboten. Das ist doch irre. Also wenn ich jetzt einfach sage, ja, ich bin der männlichste Mann und ich, ja, und wow, das ist sehr gefährlich für die Welt.
Du, wenn die Botschaft eines Podcasts ist, dass man Gas geben soll, diszipliniert sein soll, ich finde das, also das wird immer so als negativ dargestellt, das ist eigentlich, ganz eigentlich finde ich das was Richtiges.
Das ist ja auch so ein Framing, dieses toxische Männlichkeit. Ja. Es gibt so gesehen, also was hat das mit Männlichkeit zu tun? Das ist immer diese, das ist auch so ein, da merkt man immer dieses lächerliche Framing. Also Männlichkeit heißt doch nicht, dass ich jetzt Frauen schlecht behandle oder was, das hat nichts mit Männlichkeit zu tun und einfach das toxisch davor zu setzen, es wertet dann generell alles, was männlich ist oder im Verdacht steht, männlich zu sein, ab. Das ist auch schon so ein absoluter Schwachsinn. Das ist einfach dann schlechtes Benehmen. Was hat das jetzt mit Männlichkeit zu tun?
Also ich finde das toll. Diesen Vorschlag, ich mache mir auch schon große Angst. Das Schönste an dem Vorschlag ist, ich weiß nicht, ob das auch drin steht, es soll dann ja einen Faktencheck geben.
Ja, genau, und eine weiblich.
Genau, richtig, genau. Richtig. Und das finde ich geil. Kommt eine weibliche Faktencheckerin zu anderen Fakten als ein männlicher Faktenchecker? Ja. Weil Fakt ist ja eigentlich Fakt.
Fakt ist Fakt.
Das finde ich am besten, dass es eine weibliche Faktencheckerin sein muss, die dann guckt, ob wir die Wahrheit sagen. Das kann ein Mann nicht machen, weil ein Mann kann den Fakt wahrscheinlich nicht...
Der ist ja vielleicht. Aber ein Fakt könntest den ja Fakt. Schon über den Tisch gezogen haben mit deinen manipulativen Aussagen des Alpha-Minds.
Aber ein Fakt ist ja, also das ist wirklich, also wirklich Lanz und Precht, ihr müsst große Sorgen haben. ihr zwei, es sind ja sogar noch alte, weiße, reiche Männer.
Das stimmt.
Es ist ja höchst gefährlich bei den
verdächtig.
Beiden. Ja. Ich meine, Hoss und Hopf, da ist einer mit Migrationshintergrund. Hier ist was mit halbwegs Migrationshintergrund. Also wir sind ja quasi.
Ist ja schon ein Integrationskurs.
Das ist ein integrativer Podcast hier.
Wahnsinn. Der toll ja auch, also das ist ja eigentlich das beste Zitat, was zum Thema gibt. Das wird Idi Amin immer zugeschrieben. There is freedom of speech, but I cannot guarantee freedom after speech.
Ja,
das ist sehr schön. Ich habe noch was Tolles dabei von der Linkspartei. Darüber kann man sich auch
noch.
Es wird noch gar, also das Problem ist auch immer gefährlich. Neulich habe ich das auch auf Twitter gesehen, wenn man das schlecht liest, so, hier Vermögensteuer, dann soll ich 30% auf das und das zahlen. Also, es ist eigentlich relativ einfach, was die Linken wollen. Und das macht's aber nicht besser. Das ist schon relativ gruselig. Weißt du, was die genau vorhaben?
Mit der Vermögensteuer?
Es gibt ja nicht nur die Vermögensteuer, es gibt auch noch eine, was sie fordern.
Erzähl.
Eine einmalige Vermögensabgabe. Also, die Vermögensteuer ist relativ einfach. Die startet bei 1%. Du hast einen Freibetrag pro Person von 1 Million. Das heißt, du musst erst zahlen, wenn es drüber ist. Sag mal, du hättest jetzt Vermögen von 1,5 Millionen.
Immos mit drin?
Ja, ist Vermögen. Also du musst natürlich immer Verbindlichkeiten abziehen. Ist jetzt klar, wenn du jetzt ein Haus besitzt, wo jetzt eine Verbindlichkeit noch drauf ist, muss natürlich abbezahlt sein. Aber du besitzt jetzt ein, natürlich, was soll...
Haus in München, dann bist du safe.
Sagen wir 1,5 Millionen Haus, ist jetzt Klassiker. Dann wären steuerpflichtig jetzt nicht die 1,5 Millionen, sondern was quasi drüber ist, über dem Freibetrag, also 500.000, weil 1 Million ist ja Freibetrag. Dann würdest du zahlen, jetzt hier in diesem Fall, weil da bist ja noch ein armer Reicher sozusagen, also nur 1% pro Jahr, würdest du also 1% auf die 500.000 zahlen, also 5.000 Euro pro Jahr. Aber das ist ja durchaus unangenehm, weil das Problem ist, wenn ich jetzt in dem Haus sitze, das Haus wirft mir jetzt ja keinen Cashflow ab, das wirft mir ja keine Rendite ab, das heißt, dann werde ich jetzt bestraft mit 5.000 Euro pro Jahr. Wenn ich jetzt ein Aktiendepot habe, okay, dann könnte man jetzt sagen, gut, das zahlt dann die Dividende, sage ich jetzt mal. Okay, ist schon wieder ein anderer Tatbestand, aber...
Tatbestand.
Aber bei einem Eigenheim finde ich es absolut verrückt, weil du musst dir jetzt mal vorstellen, du buckelst dein ganzes Leben lang, zahlst wirklich wie blöd Steuern, also in mannigfaltiger Ausführung, zahlst dein ganzes Leben lang dieses Eigenheim ab und dann in München jetzt 1,5 Millionen, das wird dir sowieso im Zweifel immer mehr wert, da bist du 60, 70 und dann musst du 5.000 Euro pro Jahr dafür Strafe zahlen. Also das ist doch Gaga. Und natürlich, je mehr, desto höher wird dann auch die Steuer, also 1%, das steigt
so,
dann auch. Das wird dann schon mehr. Also wenn du jetzt 15 Millionen hast, dann ist es mehr. Und was ja auch noch dazu kommt, eine einmalige Vermögensabgabe, die ist einmalig. Die Vermögensteuer wäre jährlich. Die einmalige Vermögensabgabe, da hast du einen Freibetrag von 2 Millionen Euro. Sag mal, du hast jetzt 3 Millionen Euro, dann haben wir wieder das Spielchen, 2 Millionen sind frei, also 3 Millionen hast du, dann wird die Differenz besteuert, 1 Million. Da wären wir jetzt aber bei 10%, einmalig 10%, das heißt 100.000 Euro, aber die Linkspartei ist ja gnädig, du darfst es abstottern über 20 Jahre, also würdest du dann 20 Jahre 5.000 Euro zahlen, also insgesamt 100.000. Schon sportlich, oder? Und bei Betrieben sind die Freibeträge 5 Millionen.
Das ist geistkrank.
Ist natürlich auch wieder ein Witz, weil bei einem Betrieb, Freibetrag 5 Millionen, ich meine...
Zählen die Maschinen mit ein?
Ich gehe davon aus. Also Betriebsvermögen zählt ja alles dazu.
Das ist verrückt.
Und das ist ja, also... Ja, das sind schon... Ich frage mich auch, wer wählt sowas? Also jetzt ist ja eine Vermögensteuer etwas, das Problem ist halt wirklich die Umsetzung. Also wie definierst du das? Wer stellt das alles fest? Wenn ich jetzt ein Haus habe, okay, wenn ich ein Depot habe, aber dann kommen ja schon so Sachen wie Kunst und was weiß ich was alles. Da wird's ja dann schon sehr, sehr kompliziert. Also da haben wir schon mal das erste Problem, es ist kompliziert, aber okay, geschenkt. Grundsätzlich eine Vermögensteuer auf sehr hohe Vermögen, da würde ich sagen, okay, kann man auch unfair finden, weil das ist alles schon zigmal versteuert. Trotzdem, ich wäre da gesprächsbereit, aber nur, wenn im Gegenzug Sachen wie Einkommensteuer und Co., also wenn ich auf dem Weg dorthin, muss es viel, viel einfacher werden. Weil das ist ja der doppelte Skandal. Allein da hinzukommen, super schwer, und dann nochmal eine Bestrafung und dann schon so niedrig angesetzt. Diese Millionen auch immer, da sieht man schon, wie bescheuert die sind. Ja, was ist viel Geld? Eine Million. Ja.
Wer wird Millionär?
Genau, also die Million ist so, ja, der ist reich. So. Natürlich, wenn ich heutzutage eine Million habe, bin ich natürlich auf die Gesamtbevölkerung gesehen auch immer noch außergewöhnlich, bin jetzt natürlich nicht arm. Trotzdem, eine Million war vor 20, 30, 40, 50 Jahren ganz was anderes. Bei 3% Inflation ist eine Million in 20 Jahren ungefähr noch die Hälfte.
Man müsste dann auch Wer wird Millionär umbenennen.
Ja, ja, wird irgendwann Billionär. Milliardär. Also da sieht man ja schon, diese Million ist schon so, ja, natürlich ist eine Million heute auch noch viel Geld. Trotzdem, der Millionär war ja früher, so weißt du, also man ist ja aufgewachsen als Kind, so Millionen, da bist du reich.
Ja.
Okay, vielleicht vor 20, 30 Jahren können wir das vielleicht noch so gerade so, aber auch schon schwierig. Aber heute und in 20, 30 Jahren, da ist eine Million halt dann ganz ehrlich, ich meine, heutzutage in nicht nur in München, in Bayern, ein Haus, ja nicht mal eine Doppelhaushälfte, ist halt eine Million wert. So, da ist ja jeder, der eine Doppelhaushälfte abbezahlt hat, ist jetzt reich.
Das ist eigentlich krass, ne?
Müsste man ja selber merken.
Eigentlich. Das ist eigentlich heftig jetzt, sorry, dass ich jetzt so bei Wer wird Millionär hängen bleibe, aber eigentlich müsste man das ja an die Inflation anpassen. Weil, natürlich. Weil vor 20 Jahren, als die begonnen, ich weiß nicht, wann die begonnen haben, lass 20 Jahre sein, da war das ja noch viel, viel krasser. Der Gewinn war viel, viel heftiger bei Wer wird Millionär als jetzt.
Ja, eigentlich, ja, es ist ein Witz. Das ja. habe ich sogar mal ausgerechnet, aber das muss ich mal, ich suche das mal.
Ja. Nein, weißt du, es ist, man kann es ganz leicht sagen, weil das ist dann ja häufig so ein unterkomplexes Argument, ja, in der Schweiz gibt es auch eine Vermögenssteuer. Steuer und so, bla bla bla. Man kann es ganz einfach ausdrücken. Ich akzeptiere gar keine Steuererhöhung, egal in welchem Bereich in Deutschland. Du kannst es nicht mehr, weil wir einfach in jeglichen Lebensphasen, für jeglichen Typ Mensch, der arbeitet in Deutschland, haben wir eine Abgabenbelastung, das ist ja auch immer ein Trick, das sind keine Steuern, das ist eine Abgabe. Abgabenbelastung, ist es egal, ob es eine Abgabe oder eine Steuer ist für mich als Privatmensch. Geld ist weg.
Ja, klar.
So, ist derart hoch, dass man als normal denkender Mensch keinerlei Steuererhöhung für irgendwen irgendwie gutheißen kann in Deutschland. Du hast recht. Wenn man das gesamte System, Steuersystem in Deutschland gerechter macht, das heißt, das Einkommen deutlich weniger besteuert wird.
So wie es ja in der Schweiz auch ist.
So wie es in der Schweiz ist.
Kapitalertragssteuer auch niedriger und das ist ja alles niedriger als bei uns.
Wenn man alles dafür tut, dass Menschen zu Wohlstand gelangen, was ja eigentlich in der idealen Welt das Ziel eines Staates sein soll, dann kann man über eine Vermögenssteuer sprechen. Davon sind wir so weit weg.
Genau, das ist das Problem. Und das glaube ich halt auch. Das Problem ist, ich glaube es keinem Politiker, wenn so nach dem Motto, ah, jetzt machen wir das mal und dann irgendwann schauen wir. Nein, es wird nicht passieren.
Und jetzt kam ja, ich weiß nicht, ich glaube, das war die Studie vom Bundesrechnungshof. Der hat sich ja den Haushaltsplan angesehen. Das war jetzt auch diese Woche, ist wirklich eine denkbare Woche. Und hat ihn ja zerrissen. Also das Urteil war ja, der Staat ist nicht mehr in der Lage, die Kernaufgaben umzusetzen. Das war das Resultat. Trotz der Schuldenbombe, trotz des Sondervermögens ist der Staat, muss man sich vorstellen, trotz der Schuldenbombe durch das Sondervermögen ist der Staat nicht in der Werbung. Ja Leute, ihr wisst ja, ich bin kein großer Fan von Kompromissen und das geht vor allen Dingen auch bei meinem Schlaf. Ja, der fällt manchmal zu kurz aus. Umso wichtiger ist es, dass die Zeit, die ich schlafe, maximal erholsam ist und da hilft mir Emma Matratzen enorm bei. Anfang des Jahres habe ich mir nämlich die Emma Elite Airgrid Matratze gekauft und muss sagen, dass ich mega happy bin. Und noch viel, viel wichtiger, nicht nur ich feiere die neue Matratze, sondern auch meine Freundin. Die ist zwar deutlich leichter als ich, aber auch sehr viel kritischer. Aber Emma hat nicht nur super Matratzen im Sortiment, sondern auch Betten, Kissen, Decken und alle weiteren Produkte, die du so für deinen Schlaf brauchst. Und selbst ich, der über 10 Jahre lang ein altes Kissen hatte und es nicht abgeben wollte, ja, auch ich bin jetzt auf ein Emma-Kissen gewechselt und bin super happy. Und das Beste, im Herbst-Sale gibt es jetzt gerade bis zu 50% Rabatt auf viele Produkte und mit dem Code LOCKERROOM erhältst du nochmal 5% on top. Und für alle kritischen Geister unter uns, du kannst auf den Emma-Matratzen bis zu 100 Tage Probeschlafen. Die Lieferung und die Abholung bei Rückgabe sind natürlich kostenlos. Den Link mit allen weiteren Informationen findest du jetzt in den Shownotes und jetzt viel Spaß mit dem weiteren Podcast. Ich glaube, es war der Bundesrechnungshof, nicht in der Lage, seinen Kernaufgaben nachzukommen. Und jetzt muss doch jedem Kommunisten, Sozialisten klar werden, okay, wir haben mit die höchsten Steuereinnahmen weltweit. Und der Staat ist nicht, der Bund ist nicht in der Lage, seinen Kernkompetenzen nachzukommen, seinen Kernaufgaben. Es kann nicht an den Steuerzahlern liegen, es kann nicht an den Einnahmen liegen, es muss an den Ausgaben liegen. Der Fisch stinkt vom Kopf. Es muss im Staatsapparat was gehörig schieflaufen, dass der Staat trotz dieser gigantischen Steuereinnahmen und Schuldenbombe nicht in der Lage ist, seine Aufgaben auszufinden. Das muss doch jedem, das ist ja gesunder Menschenverstand, dass dort was schiefläuft. Ja,
es ist halt diese Umverteilungsmaschinerie, man muss es sich ja nur vorstellen. Ich habe mir das auch gedacht, das ist ja auch das Witzige ist ja, wie das läuft. Also man freut sich dann, man kriegt dann vom Staat irgendwas. Sag mal, du kriegst dann Kindergeld oder irgendwas. Es kriegt ja jeder irgendwas, theoretisch. Oder sehr viele. Irgendwann in irgendeiner Lebensphase. Der eine ist arbeitslos, der andere kriegt Kinder, was weiß ich. Ich meine Elterngeld. Das meine ich. Und man muss sich ja mal vorstellen, ja, das Geld wird mir ja vorher, wenn ich irgendwas kriege, muss es mir vorher irgendwann abgenommen werden. Und das Problem ist, mir wird es irgendwann abgenommen, dann wird es von irgendwo durchs System gedreht, was natürlich dauert, was auch Geld kostet, wo irgendwelche Leute beschäftigt werden müssen. Und dann irgendwann, irgendwo landet es wieder irgendwo oder auch nicht. Oder teilweise weiß man gar nicht, wo es dann landet. Und das muss einem doch mal einleuchten, dass man das irgendwie vereinfachen muss.
Ja.
Das Arbeitsamt da, das ist das Beste, das weiß ich alles. Auch allein, was ich mir, ich weiß gar nicht, habe ich das neulich hier im Talk erzählt, dass wenn man jetzt zum Arzt geht, dass ich bei jedem Arzt, doch, das habe ich letzte Woche erzählt, bei jedem Arzt, allein weil es jeden Tag Zeit verloren geht in diesem Land, weil jeder bei jedem Arzt irgendwie neu irgendwas ausfüllen muss.
Ja. Das ist und es kommt hinzu, das hat der Merz ja jetzt gesagt, wir sind ja Spitzenreiter in Deutschland in der Kategorie zum Arzt gehen. Der durchschnittliche Deutsche geht im Jahr 10-mal zum Arzt. Einsame Spitzenreiter in ganz Europa. So, ich sage jetzt, ich werde jetzt...
Deswegen, wenn du mal was brauchst, kriegst du auch keinen Termin.
Ich werde jetzt auch nicht die Diskussion aufmachen, wer in diesen Wartezimmern meistens sitzt. Anekdotische Evidenz. Unabhängig davon möchte ich mich selber loben. Ich war seit 2 Jahren nicht mehr beim Arzt und ich kriege deswegen auch mal Geld zurück von der...
Ja, ich war letztes Jahr, glaube ich, auch, oder war es vorletztes Jahr, oder sogar noch zwei... war ich auch gar nicht.
Und das war ein großer Streitgrund in Istanbul. Meine Familie war auch da, weil meine Eltern sehr besorgt sind.
Ja, so ab und zu so Vorsorgeuntersuchungen sind natürlich nicht verkehrt, weil wenn mal irgendwas sein sollte, ich meine, dann entdeckst du es halt früh. Aber dann brauchst du auch eigentlich ja ihn, dann brauchst du ja nie normal zum Arzt gehen.
Ah, ja.
Ich hatte gerade noch irgendwas Tolles, aber ich glaube, ich habe es vergessen.
Übrigens, Thema, wir sind so gefährlich und ich habe noch eine Zuschauernachricht, die mich sehr gefreut hat. Die kam jetzt kurz davor zum Thema toxische männliche Podcasts und dass wir gefährlich seien. Hier hat jemand geschrieben, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, aber vor ein paar Monaten hat Sinan einen kleinen Aktieninsider rausgehauen und ich dachte mir, versuch's mal. Es ging um die Aktie SK Hynix. In der Zwischenzeit bin ich damit 87% im Plus. Daher auch nochmal Danke an der Stelle. Das freut uns natürlich. Wir sagen jetzt nicht, dass wir, doch, wir sind die schlauesten Investoren der Welt.
Das stimmt.
Für alle die da mehr wissen wollen, die Schleichwerbung soll jetzt sein an der Stelle, die ist natürlich schon super lange bei uns im KI-Depot bei Beating Beta.
Dass wir gerade auf links drehen.
Genau, da ist einiges an Bewegung, da unser Research-Team sitzt da dran.
Da können wir bald ja mehr erzählen, wenn das quasi fix ist.
Richtig.
Da können wir wieder einen Einblick geben.
Und wer Interesse hat an Aktientipps, an wirklich tiefgründigen Recherchen zum Aktienmarkt, der ist bei Beating Beta echt gut aufgehoben. Die Community dort wächst. Das freut uns sehr. Livestreams, Live-Webinare mit Experten, Daily Briefing von Mario, geilen Aktienreports, wo wirklich unser neues Research-Team, das ist ein Riesenprojekt in den letzten Monaten, was wir da aufgebaut haben an Team. Die machen da echt eine geile Arbeit und da vielleicht auch nochmal ganz kurz. Das freut uns so krass, wie das hier wächst.
Ja, das
und
super.
Das ist auch
Spaß.
So.
Wir haben schon zu viel Spaß. Wir haben ja neu gesagt, die Stimmung ist fast zu.
Ja, da mussten wir gegensteuern, weil jetzt zu viel Dart gespielt wird. Nein, aber wisst ihr Leute, das, was wir hier machen, wir bauen ja auch auf kleinem, wir wollen es nicht selbst erhöhen, aber auf kleinem Scale bauen wir hier auch was auf. Hier sind Leute, die sind hier angestellt, die Miete wird hier durch bezahlt. Und die verlassen sich auch auf uns, ja? Hier ist jetzt ein Team, hier ist immer was los und das macht einfach Spaß. Die glauben an die Mission hier und jeder will das Ding besser machen, größer machen. Und das ist einfach so eine geile Energie, wenn man so ein Unternehmen selber aufbauen kann. Und es sind alles gute Leute hier. Niemand will irgendwie irgendwem was Böses, sondern wir wollen einfach das hier so groß machen, so erfolgreich machen, wie es nur irgendwie geht. Und da würde ich mir manchmal vom Seiten des Staatsapparats nicht mal mehr Unterstützung wünschen, einfach nur wünschen,
Unterstützung
sich rauszuhalten.
Ja, ja.
So, wir haben 0 Euro von Anfang an und wir hatten die Option dafür. Wir haben kein Investorengeld genommen, wir haben keine staatliche Unterstützung, Förderung genommen. Wir haben das alles selbst aufgebaut und wenn ich dann manchmal in den Briefkasten schaue und gucke, wer da alles was von mir irgendwie will, von irgendwelchen halbstaatlichen Vereinigungen bis hin halt vom Finanzamt.
Apropos, ich muss ja auch noch die Steuerprüfung, da muss ich auch noch so viel.
Ja. Das ist dann wirklich, man fühlt sich, wenn man auch diese Briefe liest, wie ein Verbrecher. Und das ist wirklich schwer zu ertragen. Jetzt haben wir ja vielleicht, das noch auszuführen, jetzt soll ja die Aktivrente kommen, dass Arbeitnehmer, die länger arbeiten, steuerfrei irgendwie bis zu 2000 Euro dazu verdienen können, ist eine super Sache, aber auch da werden halt einfach Unternehmer mal wieder komplett vergessen. Komplett ausgeklammert. Das einzige Damoklesschwert, was uns irgendwie Sorgen bereitet, ist, dass wir bald auch in die Rente einzahlen müssen. Dann bin ich übrigens wirklich, weg.
Also, das bereitet mir auch große Sorgen.
Dann bin ich safe weg, wenn das passiert. Das finde ich ist so schade, weil Unternehmer und Leute, die Unternehmen aufbauen und damit Arbeitsplätze schaffen, ist genau das, was unser Land gerade braucht.
Und ja, wir zahlen ja auch ordentlich Steuern, so, das muss man ja auch sagen. Also
das wird in den Sonntagsreden natürlich dann auch mal gesehen, aber wenn man sich die Politik ansieht, dann wird davon nichts, aber auch gar nichts umgesetzt.
Die Sonntagsreden.
Seitdem wir das hier machen, wir haben vor über 3 Jahren begonnen, sind wir in die Selbstständigkeit gegangen. Seitdem in jeder Sonntagsrede wird das Thema auch gesehen und die Analyse ist klar und es hat sich nichts verbessert. Nichts. Gar nichts. Und das ist einfach traurig.
Man ist ja schon zufrieden, dass sich nichts verschlechtert hat. Das ist ja das Schlimme. Das zeigt ja schon, kommt da bald die Vermögensteuer. Ihr müsst ja hier anfangen zu rechnen. Hier Betriebsvermögen 5 Millionen, alles was drüber ist. Was ich noch sagen wollte, man muss sich das auch mal mit einem Aktiendepot vorstellen. Jetzt buckle ich mein ganzes Leben, weil ist ja nicht so, dass die staatliche Rente so toll ist. Also man wird ja von der Politik auch angehalten. Merz hat es ja vor kurzem auch gesagt. Also man ist ja angehalten, privat vorzusorgen. Es ist ja nicht so, dass man sagt, boah, ich bin jetzt hier der Parteibonze und ich bin dann der Superreiche, sondern man ist ja angehalten, privat vorzusorgen. Und jetzt mache ich das, baue mir da ein Aktiendepot auf über Jahrzehnte und sag mal, ich verdiene gut, ich bin fleißig, spar viel und investiere wirklich lange und habe dann mit 65, 67, wenn ich in Rente gehe, sag mal, ich habe die 1,5 Millionen im Depot. Was möglich ist. Natürlich schafft das nicht jeder. Aber das ist möglich. Dann muss ich mir ja schon mal überlegen, was ist bis dahin passiert? Also ich habe gearbeitet, habe sehr viel Steuern bezahlt. Sagen wir, ich bin ein klassischer Angestellter oder ein sehr erfolgreicher Angestellter. Dann zahle ich schon mal, zum Beispiel, wenn ich jetzt ETFs habe, dann zahle ich schon mal mein ganzes Leben lang jetzt hier diese Vorabpauschale. Dann würde ich jetzt auf diese 1,5 Millionen, würde ich jetzt hier Vermögensteuer zahlen. Also jährlich dann 5.000 Euro pro Jahr. Und dann, wenn ich, weil ich ja selber das hinbekommen habe, das teilweise verkaufe, weil ich es zum Leben brauche, dann zahle ich ja darauf auch wieder Steuern. Also das ist schon...
Also ich verdiene Geld, zahle darauf Einkommensteuer, lege es an, zahle Vorabpauschale, ein geisteskrankes Konstrukt, wodurch mir der Zinseszins...
Was auch super kompliziert ist.
So unnötig, hat auch kaum ein Land auf der Welt, wodurch der Zinseszinseffekt schon mal blockiert wird, zu einem gewissen Teil. Hab dann noch eine Vermögensabgabe im Worst Case und eine Kapitalertragssteuer. Also es sind 4 oder 5 Steuern oder Abgaben, die ich zahle. Leute, bitte.
Vermögensabgabe noch nicht mit. Da wärst du noch unter dem Freibetrag von 2 Millionen. Nur Vermögenssteuer.
Sorry.
Bei 1,5 Millionen.
Aber weißt du, es ist eine 4- oder 5-fach Versteuerung. Leute, bitte, egal welches politische Spektrum du bist, das muss doch jeder mit einem gesunden Menschenverständnis, das kann nicht die Lösung sein.
Also da finde ich jetzt, weißt du, dieser Freibetrag von 1 Million ist einfach eine absolute Frechheit. Weißt du, wir reden da jetzt ja nicht über 20, 30 oder 50 Millionen, sondern wir reden über 1 Million und das finde ich schon, das ist schon frech. Und wenn ich jetzt mal ganz polemisch sage, wenn das so weiterläuft mit der Rente, Inflation ist ja sowieso, das ist kein Naturgesetz, aber das ist... wäre ein Weltwunder, wenn in den nächsten 50 Jahren nicht 2-3% Inflation sind. Gibt's auch spannende Statistiken. Also kein Land hat's in den letzten Jahrzehnten, glaube ich, unter 2% geschafft. Also das ist quasi ein Naturgesetz. Also ich brauche in 30, 40, 50 Jahren 1 Million, wenn ich in Rente gehe. Wenn ich dann noch Sachen habe wie, ich muss vielleicht noch 10 Jahre ein Altersheim draufzahlen. Also ich weiß, was das kostet. Meine Oma war ein paar Jahre im Altersheim. Ja. Das war wirklich keine Luxusresidenz. Das war, also wenn ich da mal rein müsste, vielleicht würde ich mir lieber ein Zelt aufbauen. Also so schlimm war es jetzt nicht, aber es war nicht schön. Also das war jetzt kein Luxus und das hat trotzdem, sind glaube ich pro Monat nochmal 2000 Euro draufgegangen, so ungefähr sowas, 1,5, 2. Also da sind dann pro Jahr auch schnell mal 20.000, 30.000 Euro weg oder lass es dann eine Pflege nur sein. Da ist so viel Geld weg. Jetzt rechnet das mal auf 10 Jahre. Das sind 200.000 Euro nix. Also das muss man sich ja auch mal alles überlegen. Also eine Million in 30, 40, 50 Jahren, das ist halt...
Weißt du, und es ist...
Bei den staatlichen Leistungen, alles überfordert, Rente, Pflege, das wird ja auch noch alles erst, das geht ja erst los, die Katastrophe.
Und weißt du, egal ob links oder rechts, aber auch eine Heide Reicheneck, sie kritisiert ja auch völlig zu Recht, dass das Leben in den Städten kaum noch zu bezahlen ist. Thema, und was sind die zwei großen Kostenblöcke? Miete und Energie. So, und da sehen sie das Problem, die Inflation, dass es immer teurer wird. Aber dann, wenn wir von solchen Vermögensabgaben sind, da sehen sie es nicht. Und da wird dann stumpf auf dieser Million beharrt, weil sie halt super einfach zu verkaufen ist. Und das ist einfach, und da sieht man ja schon, wie undurchdacht das ist und was wirklich dahinter steckt. Und da würde ich jedem einfach mal, Leute, wirklich mal so Menschenverstand. Irgendwann in den letzten, weiß ich nicht, Jahrzehnten haben wir den gesunden Menschenverstand ausgeschaltet. Habe ich so das Gefühl. Der Vince Ebert sagt das auch. Irgendwo ist der gesunde Menschenverstand auf der Strecke geblieben.
Und wir sind wieder bei dem Göring-Eckardtschen, weißt du, Hirn vernebelt. Diese Selbstgerechtigkeit, dieses wir machen das und ignorieren alles andere. Wir können da vielleicht sogar mal einen Talk drüber machen. Das Thema Steuern und Konkurrenz. Es ist nicht jetzt irgendwie, es geht nicht um Dubai oder um USA.
Guter Punkt, ja.
Es geht darum, zum Beispiel Italien ist mittlerweile super attraktiv steuerlich, auch für Unternehmer. Die haben teilweise, dass du dann irgendwie ein paar Jahre gar keine Steuern auf unter gewissen Umständen, wenn du da jetzt hingehst. Portugal, super attraktiv. Polen ist generell mittlerweile, der Osten ist komplett unterschätzt in Europa. Das ist ja nicht irgendwie, weißt du, eine böse Macht von außen. Nee. Die bösen Chinesen, die irgendwie alles subventionieren oder die bösen Amerikaner oder die bösen Russen oder Dubai und irgendwelche Steueroasen. Nein, es ist in Europa, es ist Italien, es ist Portugal, es ist Polen, das ist Konkurrenz. Vor kurzem hat mir ein Freund erzählt, auch nochmal eine andere Baustelle, aber zum Beispiel in Dänemark, wenn du am Strand bist, hinter der Düne, schätz mal, was da so ein Haus kostet, so mit Reetdach. So um die 100.000 Euro angeblich. So, also es gibt so viele Orte, die nicht weit weg sind in Europa, wo halt viele Leute sagen, ja, auch attraktiv.
Sehnsuchtsländer von Linken zum Teil.
Total, ja, total. Und da muss man sich halt auch mal die Frage stellen, was machen wir da genau? Ja. Weil auch, du hast ja vorher gesagt, man muss sich ja auch bei den Steuern und Abgaben eine Frage stellen. Es geht ja nicht nur darum, sind die Leute angepisst, können sich die Leute nichts mehr leisten, sondern werden hier auch noch Arbeitsplätze aufgebaut. Wenn ich jetzt hier Unternehmer bin aus, was weiß ich, ich habe ein amerikanisches Unternehmen oder ein britisches oder was weiß ich was, will nach Europa und schaue mir das an, ja, warum soll ich jetzt in Deutschland zwingend einen Arbeitsplatz aufbauen? Haben die besten Leute? Früher, glaube ich, waren wir da besser aufgestellt. Natürlich gibt's hier gute Leute, aber die gibt's woanders auch. Dann Energie. Gut, vielleicht bin ich nicht energieintensiv. Dann habe ich die Arbeitskosten. Ja, da gibt's halt mittlerweile deutlich mehr Konkurrenz. Ungarn, Polen, Portugal, Spanien. Spanien macht auch viel richtig. Griechenland kommt jetzt wieder in Schwung. Das nächste spannendes Thema, die Griechen. Da ist das Bruttoinlandsprodukt zwar noch unter Vorniveau von Finanzkrise, trotzdem wachsen die jetzt seit Jahren stark. Also das meine ich, da gibt es so viel Konkurrenz, nur in Europa.
Das ist gut.
Wahnsinn.
Lass uns darüber mal gesondert reden, weil ich finde das spannend auch, wir haben da ja auch eine eigene History zu. Also es hat ja einen Grund, für die in dem YouTube-Business nicht so drin sind, viele YouTuber sind ja zum Beispiel auf Madeira etc. Weil das Business
Zypern natürlich, auch,
unser Geschäftsmodell jetzt, mal nur, also digitale Informationsprodukte, wenn du digital unterwegs bist, ist das natürlich super smart, weil du kannst von überall aus arbeiten und dann ist die Konkurrenzsituation der Steuersysteme für dich besonders vorteilhaft, weil du kannst eigentlich aussuchen, wo du hingehst. Deshalb machen ja viele YouTuber auch den Weg nach Portugal und wir haben uns ja damals, wir hätten auch alles machen können. So.
Ja, klar.
Wir haben uns aber ja auch ganz bewusst für Deutschland entschieden und wir haben jetzt hier Unternehmen aufgebaut. So, und ich möchte nicht zurückblicken irgendwann auf mein Leben und sagen, das war der größte Fehler. Also das möchte ich ja vermeiden. Ich will auch keinen Applaus, oh wow, für die 3, 4 Arbeitsplätze. Aber
Es geht ja nicht um Applaus, es geht ja einfach um eine faire Behandlung, beziehungsweise wir wollen ja auch, dass andere das machen. Darum geht's ja.
Ja.
Das wollen wir ja auch, so wie das eigentlich jeder wollen sollte.
So, und
alles andere ist ja bescheuert.
Das hast du schon richtig erkannt, aber wie gesagt, lass uns da mal gesondert drüber reden, woran das auch liegen kann. Diese Arroganz und Überheblichkeit, ist nicht zu tun und die Konkurrenzsituation auszublenden, ist krass. Gerade wenn man auch dann auf Leute schaut, auf, ich weiß gar nicht, ob das richtig, Arbeitsmigranten, also auf Leute, die aufgrund des Jobs hochqualifizierte Leute aus Indien oder sonst was.
Genau, das ist der nächste Punkt. Unternehmen, also wenn ich jetzt mir das auch anschaue, ich komme jetzt irgendwo her, egal von wo, ja, muss ich jetzt nach Deutschland?
Das, was man sieht an den Zahlen und auch aus Befragung, der hochqualifizierte indische ITler, der Klassiker, den man kennt,
ja,
die gehen immer weniger nach Deutschland.
Klar, das meine ich. Da gibt es so viele Alternativen.
Ja.
Ob ich jetzt in den Norden gehe, ob ich in den Osten gehe, ob ich in den Süden gehe, ob ich in den Westen gehe. Allein nur in Europa gibt es da zig Länder, die da mittlerweile,
lass uns das machen,
starke Konkurrenz sind. Griechische Inseln, wunderschön. Da würde ich programmieren. Schön auf dem Schiff, bisschen programmieren, bisschen in der Taverne, bisschen Uso zwischendurch. Toll. Da würde ich richtig durchprogrammieren. Aber Programmierer brauchen wir ja auch nicht mehr, das macht jetzt alles ChatGPT.
Darüber will ich auch nochmal mit dir reden. Das ist auch ein Thema, das schreiben wir uns auf. ChatGPT, die großen Vor- und aber auch die großen Nachteile.
Ich habe neulich, das kann ich noch kurz erzählen, das ist eine spannende ChatGPT-Geschichte. Wir haben ja hier jetzt quasi von der Firma, nee, das habe ich gar nicht mit dem, das habe ich mit meinem Privaten, das ist der, was kostet 20 Euro, glaube ich, das günstigere,
ja,
oder das teure 200. Nee, das habe ich mit meinem, ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, das habe ich mit dem günstigeren gemacht. Ja, ich glaube schon. Auf jeden Fall, wir suchen ja gerade eine Immobilie und dann war eine in München. Da steht dann halt die Postleitzahl und ungefähr, wo es ist. Aber ich wollte dann halt die Straße wissen, weil das schon interessant ist. So, ist das jetzt in der Straße oder in der oder in der? Und dann hatte ich halt nur ein Bild zur Verfügung. Da Bild natürlich von dem Haus. Und man konnte die Straßenzahl so erahnen. So, dass es eine 3 oder eine 4 war, so ungefähr. Und dann habe ich das ChatGPT gegeben, habe Postleitzahl hier. Es ist ungefähr 10 Minuten von da und da entfernt. Postleitzahl und das Bild mit wahrscheinlich Haus Nummer 3. Mehr nicht. Dann kam erstmal, und das finde ich spannend, erstmal eine sehr schnelle und eine sehr beschissene Antwort. Die war jetzt keine Vollkatastrophe, dass man sagt so, der hat sich jetzt um 30 Kilometer vertan, aber man hat schon gemerkt, nee, das ist es nicht. Und dann kommt mir das so vor, es ist wie mit einem kleinen Kind. Erstmal schnell irgendwas sagen so und dann, ja, ist falsch. Und dann habe ich gesagt, so, hier bist du dir erstmal sicher, dass das 3 ist, es könnte auch 4 sein. So, ich bin mir auch nicht sicher. 3 oder 4 wahrscheinlich. Bist du dir sicher? Schau dir das Bild genau an. Dann hat er erstmal dieses Bild analysiert, irgendwie relativ lang. Und dann habe ich halt quasi ihn aufgefordert, dass er das akribisch machen soll und halt, und dann hat man so diese Denkprozesse gesehen. Dann, das ist sehr interessant, wenn er dann quasi so sagt, ja, Google Street View wäre gut. Aber kann ich nicht zugreifen. Das wäre gut, aber geht nicht. Ja, dann mache ich es anders und so. Das war sehr interessant und er hat es dann tatsächlich, er hat es am Ende geschafft.
Ja.
So, man muss ihn quasi so anleiten, so bist du dir sicher, mach das ordentlich, mach das akribisch, gewissenhaft. Und dann, man muss den lenken, wie so ein kleines Kind eigentlich.
Und dazu ergänzend, weil das ist natürlich jetzt, das ist ein Beispiel, wo jetzt nicht groß was schief gehen kann, aber zum Thema Lügen und Recherche. Im vorletzten Podcast mit, hier war es glaube ich, da ging es doch um die Geburtstagsfeier von Theo Müller.
Mhm.
Da habe ich ja quasi das Thema aufgemacht, Spiegel, jemanden anschwärzen, Denunziantentum mit damals dem Stürmer, dem Magazin damals. Mhm. Und ich habe dann mit ChatGPT irgendwann versucht, ich habe ihm gefragt, gibt es Beispiel, hast du Artikel aus der damaligen Zeit, die im Stürmer waren, wo Menschen angeschwärzt wurden, die Kontakte mit Juden hatten? Das war also das Narrativ so. Und dann hat er mir Dinge ausgespuckt, Geschichten aufgeschrieben.
Ins Bild wahrscheinlich.
3 Stück. Und die klangen auch alle super plausibel. Also wirklich dann so, ja, eine Familie in Hamburg und dann war das so und dann stand das im Stürmer drin. Und dann, okay, und dann hatte ich mir das schon alles ausgedruckt und wollte in den Talk gehen, um das so als Belege zu haben. Hab dann gesagt, nee, machst du nochmal? Hab dann gesagt, ich brauche nochmal wirklich explizit
Quellen dazu. Ja. Ja, genau. Das ist auch mal gut mit Quellen. Dann.
Und dann sagt er mir, ja, zu der einen Geschichte hier die Quellen, die anderen beiden habe ich dazu gedichtet. Und dann wirklich,
wie so ein kleines
Kind, wirklich, ja. Und ich so, ich dann wirklich, ist das dein Ernst? weil er wusste, es geht um eine Podiumsdiskussion, habe ich gesagt. Ja. So, er so, ja, es tut mir leid, die klang für mich plausibel und dann habe ich das so
nein, das ist
gesagt.
Krass,
ja, aber
krass,
es ist falsch. Also ich blamier mich auf die Knochen, weil es ist einfach gelogen.
So hat Davison das wahrscheinlich ja, auch
so,
gemacht.
So, und so hat Elmar das wahrscheinlich auch gemacht.
Ja, das ist halt, also ChatGPT ist ein Riesenproblem. Weil das hört man ja ständig jetzt auch, ah ja, hier, der Vater sucht dann auch ein neues Objektiv für die Kamera. Da besteht jetzt keine große Gefahr, aber die Leute fragen ja ChatGPT logischerweise alles. Und der spuckt dir ja auch zu allem was aus.
Ja.
Und da, auch so bei Zitaten und so. Und dann, wenn du nachfragst, merkst du immer schnell, such mir eine Quelle dazu. Ja, finde ich jetzt nicht. Und dann fängt's schon an. Und also, das ist wirklich... Und was meinst du, wie viele Leute suchen, spuckt was aus und dann ohne eine Sekunde nachzudenken... Wird das geglaubt oder verbreitet? Das ist halt auch ein Riesenproblem. Die Leute sind ja teilweise das Beste, was ich ja am meisten liebe bei LinkedIn. Wenn du aus ChatGPT was rauskopierst, ich weiß nicht, woran das liegt, dann ist ja immer so ein Einzug. Die Leute sind teilweise zu dumm. Da siehst du so LinkedIn-Post und denk mir so, Junge, wenn du dafür schon zu bescheuert bist, dann wird das nix. Dann wird das alles nix. Nee.
Ich glaube, dass wir, da wird es dann irgendwann Langfriststudien geben in 20, 30 Jahren.
Jetzt bescheuert ist, den Einzug rauszumachen.
Ich glaube,
das Einzug überhaupt? Also in Lehrzeiten.
Einzug, ja. Wir werden in 20, 30 Jahren, glaube ich, ein niedrigeres durchschnittliches IQ-Niveau haben als jetzt.
Da bin ich mir
relativ sicher.
Das ist so wie immer, wenn, ich glaube, die, mir hilft ChatGPT schon viel, das sind jetzt keine weltbewegenden Sachen, aber es, wenn man halt weiß, wie man es für sich nutzen kann, gut, und auch da, ja, Sachen dann nachprüft und halt auch selber teilweise weiß, dann ist das sehr, sehr gut. Es ist halt immer so, die ist halt, sag mal, die Smarteren, die nutzen Sachen halt, die anderen, werden durch solche Sachen vielleicht eher sogar noch dümmer. Also es ist halt auch bei vielen Sachen so.
Egal, machen wir mal was separat. Also Steuersysteme, Konkurrenz, ChatGPT finde ich geil.
Sehr gut, Leute. Ich hoffe, euch hat's gefallen und jetzt, ich werde jetzt einfach drei Mass saufen und dann gehe ich ins Bett. Ey, so eine Mass, ich bin ein richtiger Lappen, merke ich gerade.
Ist gut.
Leute, die so eine Masse exen, das ist schon auch.
Und ihr
habe ich auch noch nie gemacht in meinem Leben. Werde ich auch nie machen.
Und ihr dürft euch fragen, an welchem Sonntag wir im Weinzelt sind.
Ja, das ist eine gute Frage. Also, danke dir. Danke euch fürs Zuschauen. Lasst uns gerne Likes da, Kommentare glühen lassen. Und wenn ihr unseren Podcast hört, dann gerne natürlich folgen, 5 Sterne da lassen und auch euren Kanal abonnieren. Ihr kennt das Spielchen. Danke euch und ein Prosit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.